Also es gab ja tatsächlich schon mal einen Marder hier in der Redaktion und der hat ja auch dann so andere Tiere hier so reingeschleppt und tatsächlich ist es da einmal passiert, dass es Maden von der Decke geregnet
Oh. Ja, so stellen wir uns die Titanic vor.
Hinterzimmer. Hinterzimmer.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.
Hinterzimmer. Zimmer. Liebe Podcast-Fans, liebe Satire-Frettchen, hallo Leute. Ja, ihr habt den richtigen Sender eingestellt. An dieser Stelle erwarten euch nun Entertainment und brisante Infos vom Allerfeinsten. Mein Name ist Quitty Seeds, ich bin der elfengleiche Teil des Kommküssen-Podcasts. Die andere Hälfte ist der Dämon und Top-Journalist Linus Volkmann. Ihn werdet ihr auch gleich hören. Er hat für uns nämlich einen Redaktionsbesuch gemacht. Ein Redaktionsbesuch bei dem ehrwürdigen Titanic-Magazin in Frankfurt-Bockenheim. Dort regiert seit anderthalb Jahren erstmals eine Frau die Chefredaktion, die mächtige Julia Matthäus. Julia Matthäus wurde geboren in der Nähe von Göttingen, studiert hat sie in Hamburg und heute ist sie in ihrer Rolle als Deutschlands einflussreichste Satirikerin zu Gast bei Komm Küssen. Ich war bei dem Gespräch nicht vor Ort, wünsche euch aber jetzt ganz viel Spaß mit Linus Volkmann und Julia Matthäus.
Ja, vielen Dank für das schöne Entree, Quitty Seeds. Ich hoffe, ich kann dem Ehre gereichen und bin jetzt tatsächlich hier in der Titanic-Redaktion mit Julia Matthäus. Ist Matthäus überhaupt richtig? Ne? Du hast ja, sind ja relativ, man weiß ja so ein bisschen, wie man Lothar Matthäus spricht, aber er schreibt sich ja ganz anders.
Genau, aber Matthäus ist richtig.
Ah, ein Traum. Ja, herzlich willkommen, Julia.
Vielen Dank.
Ich war jetzt hier, bin jetzt in die Redaktion reingelaufen. So viel kann man verraten, es ist ebenerdig, fast souterrain. Ich war schon mal in anderen Redaktionen, also es hat sich ja einiges getan. Ich finde es immer so ein bisschen aufregend. Ne? Man sieht dann diese Leute, ne? Nicht aus dem Fernsehen, aber aus der Zeitschrift und irgendwelche Gegenstände, die auch schon mal abgebildet sind. Kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal so in die Titanic-Redaktion reingelaufen kamst? War das irgendwie auch was Besonderes oder einfach nur Geschäfte?
Auf jeden Fall. Also das war damals ja noch die alte Redaktion in der Sophienstraße. Die war ja auch ein bisschen anders. Die war auch im ersten Stock oder im zweiten. Auf jeden Fall war es nicht ebenerdig und die war auch vom Schnitt her noch so ein bisschen mehr wie so eine Wohnung irgendwie. Mhm. Also ja, es war auf jeden Fall anders als hier und ja, ich kann mich aber noch ganz gut so dran erinnern, wie das so war und wie man da so ein bisschen aufgeregt war, ne? Und dann, ja, diesen Gaddafi-Teppich, den wir jetzt hier haben, den gab es da auch schon zum Beispiel. Ja, damals gab es auch noch einen Balkon, das haben wir jetzt ja hier nicht. Ja.
Aber ihr könntet natürlich so direkt vor der Tür rauchen, wenn ihr wollt.
Ja, also im Innenhof stehen wir dann auch manchmal rum und das funktioniert dann natürlich hier auch ganz gut.
Ja, ich muss sagen, dass ich, als ich zum ersten Mal da war, ich bin mit dieser ganzen Ehrfurcht von diesem 40, 50 Jahre Titanic oder was da für ein Wasserkopf noch dranhängt, dann da so rein und habe mich gewundert, dass die Leute so freundlich waren. Ich dachte so, das ist halt so ganz kalt, aber eigentlich war es sehr, die Stimmung ist besser, als man denkt.
Ach ja, schön. Ja, das hört man ja auch mal gerne.
Ja, Julia, schön, dass du jetzt hier dabei bist. Wie geht es dir heute?
Och ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Wir haben schon ein bisschen was geschafft für das Mai-Heft. Allerdings liegt auch noch ein bisschen was vor uns. Also wir sind jetzt quasi in den zwei etwas anstrengenderen Produktionswochen. Nächste Woche ist die Schlusswoche. Diese Woche hatten wir Konfi. Ja, es geht so dahin.
Das ist ja ein Podcast für die Ewigkeit, deshalb müssen wir es gar nicht so sehr an einzelnen Sachen dann festmachen. Aber weißt du denn jetzt schon, was auf dem Cover ist? Das Cover ist ja sehr wichtig, denke ich, für die Titanic, vielleicht wichtiger als für andere Magazine. Weiß man das schon zwei Wochen vorher oder muss man da besonders spontan sein?
Also tatsächlich machen wir das Cover immer ganz zum Schluss. Meistens dann an dem Heftschluss Freitag oder manchmal sogar noch in der Woche drauf, kurz bevor das Heft in den Druck geht. Insofern kann ich da zum Cover jetzt leider noch gar nichts sagen.
Ja, aber da hast du ja schon so gesagt, dass mit den Memes und so, es ist ja alles sehr schnell geworden und so eins der tollsten Memes oder der analogsten Memes ist ja immer noch das Titanic-Cover. Und man muss ja irgendwie gucken, dass man aber trotzdem nicht so schnell abgehängt ist, zeitlich. Also, weil du hast ja den Produktionsprozess und den Druck und dann kann es ja auch nicht so tagesaktuell alles immer sein.
Das stimmt. Also das ist auch sowas, was wir schon dann immer so ein bisschen mitdenken. Ne? Ist das jetzt so ein Thema, das in anderthalb Wochen noch gut funktioniert? Es gibt ja manchmal so Themen, die sind dann eher so schon recht schnell durchgewitzelt im Netz. So einen sollte man dann natürlich nicht wählen. Ja, also das ist natürlich was, was früher nicht so, in den 90er Jahren musste das noch nicht mitbedacht werden. Inzwischen hat sich das ein bisschen verändert, ja.
Ja, ich war immer wahnsinnig beeindruckt von den Titanic-Covers, auch über die Dekaden hinweg. Also, weißt du, ich hatte mal eine so eine wöchentliche Kolumne beim Cosmo, bei so einem öffentlich-rechtlichen Sender, wo ich auch immer so irgendwas gesagt habe zu so einem Aufreger in der Pop-Welt. Und wenn ich montags das Thema festgelegt hatte und donnerstags kam die Kolumne raus, meistens hat es schon keinen mehr interessiert. Also, und das war irgendwie so ein Wochending. Und wie ihr das mit einem Monatsmagazin schafft, ist mir wirklich immer noch rätselhaft.
Ja, man merkt auch irgendwie, dass bei manchen Themen die Halbwertszeit auch recht kurz geworden ist. Ne? Also da gibt es schon wirklich solche Themen, da weiß man dann schon, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass in vielen Medien manche Themen dann so extrem groß sind, aber dann flaut es auch direkt wieder ab. Und dann nach 2 Wochen ist es dann irgendwie schon gar nicht mehr passiert in vielen Gedächtnissen. Und da müssen wir tatsächlich dann auch immer mit umgehen. Ja, das stimmt. Gut, müssen andere Monatsmagazine natürlich auch, aber ja, ist schon irgendwie so ein Punkt, ne? Kann man nicht anders sagen.
Eben, aber ich bin ja jetzt Abonnent, da kommen wir jetzt auch noch drauf zu sprechen. Du hast ja diese Abo-Aktion ins Leben gerufen und uns alle jetzt da dran gekriegt. Also, und deshalb bin ich ja sehr im Bilde und hatte nie das Gefühl, so, ach, die Titanic, das tut mir leid, ne, das Thema, das ist jetzt schon durch, habe ich es noch nicht erlebt. So, aber es soll ja auch um dich gehen, Julia. Also kannst du mal so ein bisschen sagen, wie das so losging? Du bist jetzt hier in einer der lustigsten Redaktionen Deutschlands. Warst du schon immer so ein lustiges Kerlchen? Also ist Humor irgendwas, was dich schon so ganz früh begleitet hat? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Ja, also ich war schon auch so ein bisschen so eine Art Klassenclown, kann man schon sagen. Oh. So mit 13, 14, 15. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so auf breiter Basis so angekommen ist. Also ich hatte schon immer eher so einen Special Interest Humor, kann man sagen. Das war schon so ein bisschen abseitiger, morbid, sehr trocken. Insofern hatte ich dann auch so meine Clique, die das auch gut fand. Aber es war jetzt noch nicht so, dass das auf breiter Basis so bei allen angekommen wäre unbedingt. Ja.
Also jetzt nicht so Thomas Gottschalk-mäßig, dass du so alle unterhalten hast, sondern so, wo man dachte so, oh Gott, was ist ein bisschen verrückter?
Ja, genau.
Gibt es so Medien, die du damals schon auch konsumiert hast? Also wenn man jetzt, ne, die Titanic, ne, verbreitet ja auch Witze, macht selber welche. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit, nicht mit Titanic, aber vielleicht mit Sachen, wo du gesagt hast, ach, das lese ich, weil es lustig ist?
Ja, also diese Helge Schneider-Romane habe ich zum Beispiel schon gelesen, so Mitte, Ende der 90er Jahre. Irgendwann ein bisschen später dann auch schon so Max Gold zum Beispiel. Ja, ich habe auch im Fernsehen gewisse Sendungen verfolgt in den Jahren, so RTL Samstagnacht zum Beispiel oder auch die Wochenshow oder auch mal die Sendungen von Stefan Raab. Das hat mich dann auch in meiner Jugend begleitet.
Ja, guten Tag, auf Wiedersehen. Das ist, glaube ich, so eines der ersten Bücher von Helge Schneider. Da war ich auch noch natürlich noch sehr viel jünger. Und das fand ich auch hilarious, dass man da so einen Quatsch auch schreiben kann. Also dass man auch so das Format, es war ja so eine Fake-Biografie, wo aber vermutlich auch irgendwas stimmte und dass das so durcheinander ging, fand ich damals spannend. Ja.
Ja, oder auch so die Kriminalromane von ihm, ne? Was gab's da? Bonbon aus Wurst?
Und die Titanic, wann hast du die auf den Schirm bekommen dann?
Das war erst so ein bisschen später, also als ich so angefangen habe zu studieren, so mit 19, 20. Da fing das erst an.
Und hat das mal einer, hast du am Kiosk gesehen oder bei jemandem liegen gehabt? Kannst du dich noch so an, was waren so deine Cover, die du da zuerst entdeckt hast? Helmut Kohl war es nicht mehr, was war in den Nullerjahren drauf?
Ich glaube, Tier des Jahres, der Braunbär war irgendwie eins davon. Schießbefehl für Kinder, so grausam war die DDR, da kann ich mich noch dran erinnern. Dann gab es da auch mal eine Telefonaktion, wo Eltern angerufen wurden, ob sie ihr Kind nicht in den Raucherkindergarten schicken möchten. Die ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Wurde bei verzweifelten Eltern angerufen, die keinen Kita-Platz gefunden haben.
Oh Gott.
Ja. Ja.
Ja, das ist für mich Titanic, mit den Sorgen und Nöten der kleinen Leute spielen. Ja, also dann hast du die Titanic gelesen. War das dann so eine Zäsur, dass du dann dachtest, so, das ist jetzt doch schon ein bisschen geiler als Stefan Raab? Oder war das nur irgendwas, was sich so auch so dazu gesellt hat? War das ein richtiger Einschnitt oder kam das dann erst so schleichend?
Ja, also das war irgendwie schon so ein bisschen was anderes natürlich. Ja, ich kannte ja auch schon diese Richtung so von Max Gold. Mhm. Also insofern, ja, hat das mich schon nochmal auf einer anderen Ebene so begeistert, würde ich schon sagen, ja.
Hast du auch in den Nullerjahren, da gab es ja diese große Faszination, ne, die Partei, wenn du das vielleicht kennst, ne,
ja.
Mit den grauen Anzügen. Ja klar, war das irgendwas, was du auch mitgeschnitten hast da schon oder war das nicht so?
In den Nullerjahren ja so ein bisschen, eher dann nachher so ein bisschen später noch. In Hamburg habe ich ja dann auch selber ein bisschen mitgemischt bei der Partei.
Ach ja.
Aber das kam erst so in den Jahren danach, also erst so ja Mitte der 10er Jahre so ungefähr. Ja. Also ja, ich habe aber, also da habe ich auch schon für Titanic geschrieben. Also ich habe über Titanic eigentlich so die Partei kennengelernt.
Ah, ja, ich bin so ein bisschen schwammig, weil ne, du könntest meine Tochter sein, aber ich habe überhaupt keine Ahnung eigentlich. Du hast, das habe ich auch gelesen, du hast studiert. Ne? Wann warst du denn ungefähr Studierende, damit wir das ungefähr mal eingrenzen können, wo wir uns hier zeitlich befinden?
Ja, also 2005 habe ich in Hamburg angefangen, Soziologie zu studieren und Psychologie und nachher noch Kommunikationswissenschaft. Und ja, da ging das so los mit dem Studium.
Und hast du einen Abschluss?
Ja, einen Master habe ich dann gemacht. Ich habe auch über Satire und Medienkritik meine Abschlussarbeit dann geschrieben. Konnte ich Titanic lesen für die Arbeit. Das hat mir natürlich zugesagt.
Ah, vornehm.
Ja.
Studierte Soziologin über die Titanic, quasi nicht promoviert, wie heißt es, masterisiert.
Ja.
Ja, und wie kam denn jetzt so der direkte Kontakt zu Titanic zustande? Also es gibt ja viele, ne, ist es ja ein interessantes Medium, das sendet und man kommt aber natürlich da gar nicht so ran. Und du ja offensichtlich schon. Wie hast du denn da deine Tentakel ausgefahren?
Ja, also ich habe einfach mal, es war im Jahr 2010, einen Text hingeschickt, damals für die Rubrik vom Fachmann für Kenner. Und habe das einfach mal ausprobiert. Ich wusste ja gar nicht, was passiert denn da? Kommt da überhaupt eine Antwort? Oder was sind das überhaupt für Leute, die für die Titanic schreiben? Ne? Es stehen ja immer recht viele verschiedene Namen drunter in der Rubrik. Aber man wusste ja jetzt gar nicht, kann da jetzt einfach jeder was hinschicken? Oder sind das vielleicht doch alles schon irgendwie bekannte Autorinnen und Autoren? Ja, ich habe es dann einfach versucht. Ich habe auch mehrere Sachen hingeschickt. Ich weiß nicht, so 5 Texte oder so, so kurze. Und dann wurde aber tatsächlich einer genommen. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut.
Und ich glaube, da kriegt man auch gleich dann irgendwie dann so ein aufwendiges Schreiben und auch irgendwie Geld. So 10 Euro oder alles, nicht so viel, aber es wird schon geguckt, dass eben kein Gag da irgendwie, dass man sagt so, naja, kümmere dich mal drum. Hast du auch was bekommen gleich.
Ja, also erst kam dann erstmal so eine Mail zurück, dass das sozusagen genommen wird, der Text. Und dann kam ein bisschen später das Belegexemplar und auch so, sollte ich noch meine Adresse und Kontodaten schicken. Und ich glaube, es gab dann irgendwie 20 Euro damals dafür. Da gibt es immer ein anteiliges Honorar. Also es wird immer festgelegt, das Seitenhonorar für die Doppelseite, und das wird dann aufgeteilt unter den Leuten, die da schreiben in dem Monat.
Ach, toll. Ja, ich habe auch mal in den Nullerjahren vom Kaff, vom Fachmann für den Kenner, wer das nicht kennt, das ist so eine Rubrik mit so Kurztexten. Es waren mal drei Seiten, jetzt sind es zwei Seiten, die sind nicht so formatiert, die kleineren Texte, so, naja, also so Miniaturen, ne? Und die da schreiben dann, da sieht man schon auch Namen, die sonst nicht im Heft stattfinden. Das ist so ein bisschen so ein Einfallstor, könnte ich mir schon denken.
Genau, ist eine unserer Einstiegsrubriken.
Und da, das betreut immer einen RedakteurInnen, guckt dann eben, dass diese Seiten vom Fachmann für den Kenner gefüllt werden. Ne? Und ich bin zerschellt an Marc-Stefan Tietze, hat alles immer abgelehnt. Und dann hatte ich auch kurzzeitig dann meine Karriere als Titanic-Autor aufgegeben. Bis dann irgendwann Elias Haug mal durchgewunken hat. So, und dann habe ich nie was gemacht, aber zumindest bin ich nicht als Geschlagener rausgegangen aus der Geschichte. Ha, Marc-Stefan Tietze nimmt das. Weißt du noch, was dein erster Text dann war, also worüber deine Zeilen handelten?
Ja, es ging um einen durchgebrochenen BH-Bügel in dem Text und um eine umgekippte Rotweinflasche und Hypochondrie.
Ach, das ist ja schon ein halber Romananfang. Also das waren nur ein paar Zeilen.
Ja, tatsächlich, ja. Kann man vielleicht auch noch irgendwo nachlesen. Müsste man vielleicht sogar noch finden online, ja.
Ja, und wie ist es denn so, dieses Titanic-Ding, ne, bei allem Fame ist es ja sehr typengeprägt immer gewesen, die Frankfurter Schule, man verbindet das halt mit sehr vielen Namen, und wenn man mal genauer hinguckt, dann sieht man, dass es eigentlich lange Zeit einfach nur Männer war, und auch die Chefredakteure, selbstverständlich musste man nie irgendwie ein Innen anhängen, weil es war klar, es sind eigentlich immer Typen. Und das war ja auch das hat sich ja dann auch plötzlich so geändert. Aber, nein, bestimmt nicht plötzlich. Aber wie hast du denn das so empfunden? Also wenn du 2010 da eingestiegen bist, da waren ja noch nicht so viele Frauen, also Frauennamen, die man als solche lesen würde, zugegen.
Ja, tatsächlich habe ich das ganz am Anfang noch gar nicht so doll irgendwie reflektiert in der Zeit, weil ich da sowieso so viel Respekt irgendwie vor hatte und ohnehin gar nicht so damit gerechnet habe, dass das gleich irgendwie klappt. Dass ich da über diesen Punkt gar nicht so viel Gedanken mir ehrlich gesagt gemacht habe. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, als ich dann ein paar Jahre später die Ella Carina Werner in Hamburg kennengelernt habe, die hat dann da gerade als Redakteurin angefangen. Und dann haben wir uns immer jeden Monat irgendwie getroffen, weil sie da ja auch ihre Lesung Liebe für alle hatte. Und da hatte ich dann so einen Draht in die Redaktion über sie, und das hat mir auf jeden Fall richtig viel weitergeholfen. Also das hat es auf jeden Fall für mich einfacher gemacht. Das kann ich sagen, ja.
Genau, also dann bist du so ein bisschen da dann nochmal näher rangerückt.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, über Leo Fischer, ne, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ging es so los. Der war so Ende der Nullerjahre Chefredakteur. Und dann kam Tim Wolf, dass da schon so die Bestrebungen waren, dass es halt nicht nur dieser komische, geschlossene Typenkreis ist. Danach kam dann Moritz Hürtgen, also sind jetzt nur drei Männer, die Chefredakteure da waren in dieser Zeit. Aber man hatte schon das Gefühl, es gibt so ein bisschen so eine Agenda. Hast du das auch gemerkt? Oder wie kam das, dass das jetzt so offener wurde?
Also ich glaube, man hat zu der Zeit einfach das Potenzial erkannt, ne? Weil es gab auch in anderen Formaten sind mehr weibliche Autorinnen dann aufgetaucht im Bereich Humor und Satire. Und ich glaube, das war so die Zeit, als dann irgendwie so angekommen ist, da ist noch eine Perspektive, da ist bisher noch gar nicht so viel passiert. Da sind noch ganz, ganz viele Witze, die noch nicht erzählt wurden, im Gegensatz zu der männlichen Perspektive, wo ja schon auch einiges ein bisschen auserzählt ist. Und ich glaube, das hat man einfach dann bei Titanic auch gesehen und ja, daraufhin hat man es dann auch mehr darauf angelegt, Frauen zum Heft zu holen. So würde ich das interpretieren.
Mhm. Gar nicht mal so politisch gedacht, sondern einfach ökonomisch gedacht. Da ist noch eine Zielgruppe nicht erschlossen. Da, nee.
Ja, also da liegen einfach, ich würde schon sagen, da liegen halt einfach viele Witze. Ne? Mhm. Das ist ja auch durchaus wichtig für ein Satiremagazin. So sehe ich das.
Und dann warst du schon so ein bisschen eben dran durch Ella Carina Werner, die ja auch Mitherausgeberin ist. Ist sie das immer noch?
Ja.
Ja. Und hat da den Kontakt. Und wie hat sich das dann ergeben? Du hast ja dann auch eine Rubrik erstmal betreut. Briefe an die Leser, kann das sein?
Ja, also das habe ich ja erst gemacht, als ich dann schon Redakteurin war.
Ach so, okay.
Da bin ich, also 2020 bin ich Redakteurin geworden. Das war dann noch mal ein bisschen später, weil da eine Stelle frei war. Und erst habe ich dann auch die Rubrik vom Fachmann für Kenner betreut. Dann allerdings nur für ein paar Monate, weil dann habe ich die Rubrik Briefe an die Leser übernommen. Und dann kam schon auch bald die Chefredakteursstelle. Da hat sich sehr viel verändert dann bei Titanic.
Ja, habe ich da jetzt so ein bisschen was noch übersprungen, also vom Fachmann, also wenn du beim Fachmann für den Kenner eingestiegen bist auf diesen Seiten und davor?
Ich habe mich im Prinzip von Rubrik zu Rubrik ein bisschen vorgearbeitet. Also erst habe ich vom Fachmann für Kenner geschrieben, dann mal Briefe an die Leser, dann gab es noch diese 55 FF, das war diese damalige Nonsens-Rubrik. Dann habe ich für online auch noch mal geschrieben. Da habe ich so einen Pressespiegel zu Michael Schumacher, war einer meiner ersten Beiträge, das weiß ich noch. Und dann eben irgendwann auch mal, habe ich mich mal an so einen längeren Text fürs Heft dran gewagt. Ja, und irgendwann später kam dann noch mal dieses Volontariat, dieses dreimonatige, zwischendurch noch mal erstmal noch mal ein kurzes Praktikum. Mhm. Und ja, so kam es dann vom einen zum nächsten einfach.
Aber du kamst dann schon hier ganz gut an. Also es gibt ja dann bestimmt auch Leute, die dann immer mal was einschicken und dann wird vielleicht was nicht genommen und dann gibt's so Verstimmungen und dann irgendwann gibt man dann auf, beziehungsweise dann merkt man, es geht nicht weiter. Aber
ja, also ich meine, es wurde natürlich auch mal was nicht genommen. Also das kommt ja immer irgendwie mal vor. Oder auch, dass es dann irgendwie... Also das heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass es schlecht ist. Manchmal ist es ja einfach dann irgendwie ein bisschen doppelt mit irgendwas, was es schon gibt oder so. Ne? Mhm. Also ja, ich habe aber auch mal Absagen bekommen für meine Texte. Aber ja, gehört halt einfach auch dazu. Ne?
Aber trotzdem, ich finde es nicht leicht. Also ich finde Kritik immer schwierig und deshalb ist es natürlich auch spannend, da hinzugucken. Also wie geht man damit um oder wie kann man auch selber Kritik üben an anderen und wie kriegt man so ein Heft dann dahin? Aber wenn du jetzt nicht so Frust... Erlebnisse hattest, klingt es ja doch alles sehr stabil.
Ja, also ich meine, klar, es gibt manchmal ja auch vielleicht die Situation, dass man es auch mal anders sieht als der zuständige Redakteur. Dann findet man es ja vielleicht auch einfach schade, weil man sich denkt, ja, das sind doch ein paar gute Ideen und Witze drin. Aber ja, vielleicht wurde es einfach auch immer gut verpackt, sodass ich dann nicht sauer war. Vielleicht lag es auch dann einfach daran, dass ich dann, ja... das einigermaßen okay war.
Und hattest du nicht als studierte Soziologin, hattest du dann nicht auch so, Gott, ich muss ja auch irgendeinen Beruf dann mal ergreifen. Hat sich das alles auch so zeitlich dann so gut ergeben, dass du dann zur Titanic bist? Oder stand mal zur Debatte, vielleicht irgendwas anderes zu machen? Also?
Ja, es standen tatsächlich relativ viele Sachen bei mir zur Debatte, aber ja, irgendwo habe ich auch so ein bisschen vor mich hin studiert und wusste dann so diffus, ich möchte irgendwas mit Schreiben machen, habe dann auch mal Journalismus ausprobiert, aber naja, es war auch alles immer nicht so richtig hundertprozentig und als dann bei Titanic etwas von mir genommen wurde, habe ich mich auch so ein bisschen dran festgebissen, muss ich auch sagen. Ne? Da habe ich gedacht, okay, hier ist jetzt irgendwie meine Arbeitskraft gefragt und da steige ich doch mal ein, so nach dem Motto.
Genau, Journalismus, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du bei Spiegel Online schon mal, das darf man sagen, oder?
Ja.
auch mal was gemacht hast. Das war dann nicht so, dass du dann dachtest, so, ah, gehe ich mal ein bisschen mehr ins bürgerliche Internet.
Ja, also ich habe da einfach als Schlussredakteurin gearbeitet, also gar nicht geschrieben, sondern nur Fehler korrigiert, quasi als Art Brotjob. und habe zu dieser Zeit auch schon für Titanic geschrieben und hat mich tatsächlich auch schon so ein bisschen drauf eingeschossen dann, muss ich sagen, ja.
So, und dann, also du hast es ja eben schon gesagt, 2020, dann hast du tatsächlich auch eine Redakteurinnenstelle besetzt hier und bist dann von Hamburg nach Frankfurt gezogen,
ja.
Kann es sein? Ja,
genau.
Sehr schön. Wie war das denn eigentlich? Na, Hamburg, die Perle am Elbe, sagt man das so, und dann jetzt ins Frankfurt. Also, fiel dir das leicht? Fehlt dir Hamburg noch?
Ja, ehrlich gesagt schon manchmal, ja. Also das war nicht so ganz einfach. Dann war es auch noch 2021, also noch diese unschöne Corona-Zeit, wo man dann auch nicht so viel machen konnte und so. Dann gerade aus Hamburg weg. Ja, das war schon nicht so ganz einfach. Fehlt mir auch manchmal noch. Also ich fahre aber auch manchmal auch noch nach Hamburg und ja, versuche das dann aufzufangen.
Kanntest du Frankfurt irgendwie schon oder war dir das so völlig neu jetzt dann dein Lebensraum?
Ich kannte es vor allem von den Buchmessen feiern, da war ich ja dann auch schon immer einige Jahre gewesen, weil ich dann ja auch immer zur Titanic-Feier hin bin.
Bist du extra zur Titanic-Feier dann zur Buchmesse oder
ja,
nach Frankfurt gefahren?
Ja.
Das ist ja wirklich addicted.
Also. Ja, doch. Das habe ich mehrere Jahre gemacht. Also manchmal war ich auch noch mal kurz dann auf der Buchmesse selber, aber gar nicht unbedingt immer. Kommt man ja dann auch nicht so ohne weiteres hin. Ja, doch, das war mir dann schon immer wichtig. Ja, die Titanic-Feier.
Und dann Frankfurt jetzt. Du hast es schon ein paar Mal gesehen, nächtlich von irgendwelchen Partys und dann im Hellen. Also was gefällt dir hier, was nicht so sehr?
Gute Frage, ja. Was ich nicht so gut finde an Frankfurt ist, dass es irgendwie so wenig Edeka-Supermärkte gibt. So, das kenne ich ja aus Hamburg ein bisschen anders. Hier gibt es ja nur Rewe. Das finde ich ein bisschen... Fand ich ein bisschen befremdlich am Anfang.
Ja, hört man selten, aber
ja, das müssen ja auch die selteneren Gründe ja. Können ja auch genannt werden. Mhm. Ja, ansonsten hat es so ein bisschen mehr Gemütlichkeit. Es hat so eine sympathische Langsamkeit, die Hamburg jetzt nicht so hat. Und es hat auch ein bisschen weniger von diesem Lokalstolz, was ich auch so ganz sympathisch finde.
Aha.
Ja.
Das will ich natürlich auch unterschreiben. Ich habe ja lange Zeit auch in Köln gewohnt und da diese ganze Lokalpatriotismus fußend auf was eigentlich, hat mich auch immer wahnsinnig genervt. Und als ich dann irgendwie nach Frankfurt ziehen musste, ich bin auch in der Pandemie der Liebe wegen dann hierher gezogen. Und habe mich also total an der Titanic festgehalten. Also ne, ich habe es ja jetzt mehrfach gesagt, ich bin ja gar kein Titanic-Autor. Aber ich hatte halt so Sorge, dass ich irgendwo hinkomme in so eine total marginalisierte westdeutsche Stadt, ne, die keinen interessiert, die also die medienmäßig überhaupt nichts zu bieten hat. Und dachte ich immer so, ja, aber in Frankfurt ist ja wenigstens die Titanic. Berlin finde ich furchtbar und Köln war ja mal Medienstadt, ist es jetzt auch nicht mehr und deshalb finde ich es aber toll, dass wenn dann in irgendwie den anderen Städten noch irgendwas geblieben ist und nicht alle interessanten Sachen dann abgewandert sind. Naja, Hamburg finde ich natürlich auch toll wegen der Musik. Ich bin immer großer Hamburger Schule-Fan, aber da wäre mir das Wetter zu schlecht.
Das ist da ein Problem, ja, das stimmt.
So viel zu mir, Julia. sagen wir dann nochmal, okay, du bist in der Corona-Zeit hierher gezogen, hast dich langsam auf Rewe umstellen müssen und dann ging das ja relativ schnell, dass dann die Chefredakteursstelle frei wurde. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass bei der Titanic die Leute nicht so an ihrem Stuhl kleben, sondern es gibt irgendwie so einen 5- oder 6-Jahres-Zyklus, den einigermaßen alle Chefredakteure bis jetzt eingehalten haben. Und deshalb war ja eigentlich auch absehbar, dass wieder was passiert.
Genau, also man darf nur maximal 5 Jahre Chefin oder Chef sein. Das wurde irgendwann mal so festgehalten.
Ich finde, ja, also ich denke, strukturell ist schon schwierig, das immer wieder neu aufzusetzen, aber so nach außen hin ist die Titanic ja wirklich ein Magazin, was nicht so eingeschlafen ist in dem, was es mal war. Und das liegt vielleicht eben auch daran, dass das diesen Wechsel da gibt. Und wie war es denn dann, als so klar wurde, Moritz Hürtgen, dein Vorgänger, hört dann irgendwann auf und dann wird geguckt, wer kann es denn überhaupt machen? Da kommen ja dann gar nicht mehr so viele in Frage. Oder wie war das?
Ja, also wir haben ja immer dann eigentlich das Ziel, dass es möglichst jemand aus der aktuellen Redaktion sein soll. Und das ist dann natürlich wirklich ein bisschen so, dass da nicht so viele dann in Frage kommen. Und dann muss man eben so ein bisschen schauen, möchte die Person zum Beispiel nach Frankfurt ziehen oder möchte sie das nicht, ne? Oder hat sie gerade erst angefangen, dann ist es auch ein bisschen schwierig, direkt Chefin oder Chef zu werden. Oder ist es jemand, der vielleicht aufhören will, dann, ja, diese Kriterien spielen da natürlich immer alle irgendwie eine Rolle. Und das stimmt, dass dann die Auswahl gar nicht mehr so groß ist. Das ist richtig, ja. Aber ich wollte es auch gerne machen, ja.
Ich will nicht immer von mir reden, aber ich war ja auch in so einem Musikmagazin und da hätte ich vielleicht auch mal die Möglichkeit gehabt, dann die Chefredakteursstelle zu machen. Ich war dann immer Stellvertreter. Und ich wollte das irgendwie gar nicht. Ich fand das schon, natürlich der Status und die Möglichkeiten sind toll, aber irgendwie dachte ich auch immer so, oh, das ist ja jetzt nicht nur Verheißung, ne? Das ist ja jetzt nicht nur Karriere, jetzt ganz oben, die Leute schmeißen mich zu mit Geld, sondern so um Himmels Willen. Also war das für dich irgendwie, warum wolltest du gleich diesen, warum hast du dich da nicht weggeduckt?
Gute Frage, ja. Naja, es reizt einen natürlich, gerade bei Titanic, man hat hier ja auch sehr große inhaltliche Freiheit, ne? Also wir haben hier ja keinen Verlag, der irgendwie reinreden kann. Und ja, es hat mich auch irgendwie so ein bisschen interessiert. Wie mache ich mich denn da? Wie funktioniert das? Und na gut, die anderen wollten gern, dass ich es mache. Das hat mich natürlich dann auch irgendwie, hat mir geschmeichelt. Das ist ja auch immer wichtig.
Ja, ja, du brauchst ja auch ein Team hinter dir.
Ja, auf jeden Fall. Also anders kann man das hier auch gar nicht machen. Also das ist sehr, sehr wichtig.
Genau, wir haben ja schon über die Redaktion hier gesprochen. In wie viele Leute arbeiten dann hier so vor Ort ungefähr?
So, ja, so 13 bis 15, je nachdem, wie man alles so mit einrechnet. Aber es sind auch einige nur irgendwie in Teilzeit da oder manche nur eine Woche im Monat. Und ja, also da ist es dann auch Layout und Korrektorat und sowas alles schon drin. Also es ist ein recht kleines Team, was wir hier haben.
Wer fragt einen denn, wenn es gibt gar keinen Verlag, es gibt keinen Verleger in dem Sinn, ist es dann irgendwie wie so ein WG-Meeting, wo dann die neue bestimmt wird oder wie kam es da?
Ja, also das ist irgendwie so ein Prozess so ein bisschen, ne? Also man überlegt dann einfach auch gemeinsam, wer könnte es denn überhaupt machen und ja, dann wird man irgendwann gefragt.
Aufregend. Ja, und ja. Gab es irgendwie, gab es da noch eine Party oder so? Oder wird das einfach nur ein Monatsmagazin, muss man sich auch so vorstellen? Ne? Es gibt ja jeden Monat, muss ja ständig liefern, es ist ja nie mal Pause. Es ist einfach so, bist du einfach da so reingeschmissen worden? Oder gab es dann mal eine Zäsur?
Nee, also eine Pause gibt es dann tatsächlich ja nicht bei uns. Also es gibt auch keine formalisierte Übergabe in der Art bei Titanic, wie man sich vorstellen kann. Aber es gibt so ein paar Dinge, die werden tatsächlich von Generation zu Generation weitergegeben. Also es gibt dann so einen Übergabeordner, den man dann sich auf den Desktop rüberzieht. Und da ist dann so ein Blanko-Heftplan drin und so ein Word-Dokument über alle Club-Voltaire-Gäste, das tatsächlich schon seit Mitte der 90er Jahre gepflegt wird. Das habe ich da jetzt auch, ja. Und das ist dann auch immer sehr interessant, wie das von einem zum anderen weitergegeben wird. Das stand dann auch bei einem Autor, ich sage jetzt mal nicht wer, stand irgendwie drin, Vorsicht vor XY. Und da habe ich mich immer gefragt, oh Gott, was ist denn da los gewesen, wenn jetzt schon gewarnt wird vor dem in diesem Word-Dokument. Dann habe ich mal irgendwann Leo Fischer gefragt, als ich mich mit ihm getroffen habe. Und er meinte, er war erstmal auch erstaunt, dass dieses Dokument immer noch gepflegt wird. Und meinte dann, ja, das war einfach nur, weil der mal kurzfristig abgesagt hat. Also das war einfach nur der Grund. Aber ja. Das sind so diese Titanic-Spezialitäten.
Ah, Club Voltaire, muss man dazu sagen. Ihr macht ja immer, wenn das Heft rauskommt, das ist ein Monatsmagazin, eine quasi Heft-Release-Party in einem ähnlich ehrwürdigen Institution in Frankfurt im Club Voltaire. Gibt es dann immer einen Gast und die RedakteurInnen lesen aus der aktuellen Ausgabe.
Genau, wir haben da immer jeden Monat unsere Lesung. Lesen da aus der aktuellen oder manchmal auch noch aus der noch nicht erschienenen Ausgabe vor. Eigentlich sollte es ja immer so eine Preview sein, aber haben wir nicht immer. Und ja, das machen wir auch schon seit sehr vielen Jahren.
Finde ich auch wirklich toll. Also, aber das auch, ne, ich bin wie so stiller Teilhaber. Finde ich auch toll. Ich bin halt nie da, aber ich finde es richtig geil, dass es das gibt. Nee, ich war bei der Verabschiedung von Paula Irmschler war ich dabei und ich durfte Anfang letzten Jahres war ich auch mal Gast. Und nächste Woche habt ihr sogar Steffi Sargnagel.
Richtig, ja.
Ja.
Die ist auch mal wieder da. Also war schon einmal da und jetzt freuen wir uns, dass sie nochmal kommt.
Ja, super. Und ja, selbst Jan Böhmermann, also habt ihr auch mal gehabt. Also das ist ja richtig prominent.
Der war auch mal zu Gast bei uns, ja. Mhm.
Ja, wie ist es? Ich kenne Redaktionsarbeit, man hat immer Angst, Julia, dass es Ärger gibt, ne? Dass sich die Anzeigenkunden beschweren, dass die LeserInnen sauer sind, weil wieder gegendert wurde. So ist es bei meinem jetzigen Arbeitgeber vor allem. Und man möchte es am liebsten allen immer recht machen. Und so die Titanic hat ja so einen etwas offensiveren Geist. Das gehört natürlich auch zu Satire dazu. Also schlimm, wenn das nicht wäre. Aber wie ist denn das so für dich, also dieses Konfrontative von dem Magazin?
Also über das Gendern wird sich bei uns auch relativ häufig beschwert. Also in Online-Kommentaren oder dass wir zu Vogue geworden seien, ist natürlich auch was relativ häufig kommt. Ja, was ich manchmal ganz interessant, ganz lustig finde, wenn ich sehe, wie wir so wahrgenommen werden in den sozialen Medien, also wir werden da quasi so gesehen wie tatsächlich wie andere Medien oder auch wie Unternehmen, bei denen man sich dann beschweren kann über einen Witz und wo dann die Leute den irgendwann zurücknehmen oder sich sogar entschuldigen. Und ja, das macht natürlich Titanic jetzt gar nicht, ne? Und mit einem Shitstorm kann man jetzt bei uns auch nicht wirklich drohen. Aber es ist irgendwie so ganz lustig, dass einige Leute das irgendwie gar nicht so richtig verstehen, dass bei uns die Reaktionen ja dann auch manchmal Teil des Witzes einfach sind, ne? Also ich sage immer, die gute alte Klage, die ist uns zwar immer noch lieber als der Shitstorm, aber so oder so kann man uns natürlich nicht drohen jetzt mit sowas, ne?
Aber bei Klage, na, gerade wenn man sein eigener Verlag ist, wenn nicht irgendwie das Geld unendlich vorhanden ist, muss man nicht total Angst haben vor Klagen.
Das kommt natürlich immer drauf an, also was nicht passieren darf, sage ich mal, dass jemand aus einem nicht richtigen Grund gegen uns klagt und dann womöglich auch noch Recht bekommt. Das wäre jetzt ein schwieriger Fall. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel wegen Bildrechten irgendwas ist, genau, was uns ganz viel Geld kostet und dann Titanic noch nicht mal Aufmerksamkeit bringt, dann wäre das natürlich eine nicht erwünschte Klage. Das muss man dann vorher immer mit unserer Anwältin Gabi Rittig vorher abklären.
Grüße.
Ja, aber ja, das kommt dann ja zum Glück dann auch nicht so oft vor.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als Tim Wolf damals die Titanic übernommen hat als Chefredakteur, der hatte dann gleich diese Geschichte, wo der Papst mit vollgepisster Soutane gezeigt wurde, was eine Riesenwelle gemacht hat. Und dann hat er noch, da war gerade Michael Schumacher verunglückt, der Rennfahrer. Und dann gab es ein Titanic-Cover mit Niki Lauda vorne drauf, der deutlich älter ist als Michael Schumacher. Und stand dann so, wie schlimm hat es Schumi erwischt? Und da hat er gesagt, dass Titanic mehr Schaden zugefügt hatte wirtschaftlich, weil dann alle, so die ganzen Kioske und Zeitschriftenläden, die waren halt alle große Rennsportfans und fanden es so beschissen, dass sie dann das Heft nicht ausgelegt haben und dass deshalb diese Ausgabe irgendwie sehr viel zurückkam. Wie ist es denn bei dir? Mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Hattest du schon irgendwie ein Cover oder irgendwas, wo es richtig Ärger gab?
Also jetzt nicht in dem Sinne, dass es wirklich boykottiert wurde, aber dieses Galeria Kaufhof Cover mit diesen ukrainischen Frauen drauf, da kann ich mich noch erinnern. Das hat schon ein paar Leute, glaube ich, ein bisschen verstört. Ja.
Schön.
Ich glaube, Hoffnung in Bachmut war es, glaube ich. Galeria Kaufhof bleibt. Ich meine, das wäre die Zeile gewesen.
Oh, ach so, nee, das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja, was darf Satire, Julia? Nein, Spaß. Und ist es sowas, was, dass man das auch forcieren kann und will, also quasi so einen Skandal zu provozieren, oder passiert der dann irgendwie eher?
Also es lässt sich auf jeden Fall nie so richtig hundertprozentig vorhersagen. Also wir hatten schon Witze, wo wir damit gerechnet haben, dass sich ein paar Leute drüber aufregen, und das ist dann auch passiert. Es kann aber auch sein, dass irgendwie gar nichts ist und bei so, sage ich mal, Witzen, die man jetzt gar nicht als so kontrovers empfindet, also zum Beispiel auch bei der Rubrik überschätzte Lebensmittel, regen sich manchmal Leute auf. Mhm. Also ja, so ganz vorhersagen lässt es sich tatsächlich nicht. Es gibt so ein paar Themen, da kann man mit rechnen und da passiert es dann auch oft, aber es gibt auch immer noch Überraschungen, also ja.
Ja, ich bin mal gespannt, also wann du in den Tagesthemen zu irgendwas Stellung wirst nehmen müssen. Also. Und du wirkst ja immer recht ausgeglichen, aber bist eigentlich auch schon so ein Krawalltyp. Also willst du auch Ärger oder ist dir das eigentlich eher unangenehm?
Naja, also wenn zum Beispiel mal andere Medien über Titanic-Titel oder Aktionen berichten, das finde ich eigentlich schon dann immer ganz interessant, ganz lustig. Manchmal gefallen mir auch die Kommentare, auch wenn sich Leute mal aufregen. Ja, es kommt immer irgendwie so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, ja.
Ja, das ist irgendwie auch das Schöne an Titanic. Man hat so ein bisschen so das Gefühl, es ist so ein bisschen bulletproof gegenüber diesem ganzen Hass, der ja so im Internet ganz viele Leute auch eben AutorInnen so fertig macht, weil man da dauernd dieses Feedback aushalten muss. Und bei Titanic ist es irgendwie so eingepreist und man hat das Gefühl, dadurch kann es einem, du hast ja auch vorhin schon erwähnt, kann es einem gar nicht so viel anhaben wie den anderen Medien und dadurch auch den Menschen dahinter. Julia nickt.
Ja, also es geht ja meistens dann auch nicht so unbedingt so gegen Einzelne von uns, sondern einfach dann gegen die Redaktion im Ganzen. Und oft wiederholen sich so die Reaktionen auch, muss man sagen, ne? Also, ja.
Ja, also ich finde das, ja, also hier würde ich mich auch ein bisschen sicherer fühlen dann mit diesem ganzen System dahinter.
Ja.
Und wie war es denn aber, als du den Job dann jetzt übernommen hast? Die erste Chefredakteurin, hast du überhaupt, also jetzt mal geschlechterunabhängig, hast du so einen Druck auch gespürt, ne, plötzlich den Laden leiten zu müssen? Also es sind ja auch gar nicht so leichte Zeiten für Printmedien.
Das kann man schon sagen. Und ich meine, man hat ja auch bei Titanic schon eine sehr große Verantwortung als Chefin, als Chef. Das liegt auch daran, dass Titanic ja mal aus einem Künstlerkollektiv ursprünglich hervorgegangen ist. Und dementsprechend sind auch diese ganzen Strukturen, wie sie so in anderen Unternehmen vorhanden sind, die haben wir hier gar nicht so. Und das hat dann schon zur Folge, dass auf dem Chefposten doch schon eine ziemlich große Verantwortung auch liegt. Das muss man sagen, ja. Mhm.
Also weil man dann nicht irgendwie so Ebenen hat, der ist dafür verantwortlich, die da und dann baut sich das so auf, sondern es tragen ganz viele dazu bei und irgendwie eine Person ist verantwortlich dann letztlich.
Ja, also ich meine, gut, wir haben natürlich die Rubriken, die ja auch Verantwortliche haben und das wird auch übernommen und auch sehr gut gemacht. Aber es bleiben natürlich dann doch immer irgendwelche Zweifelsfälle übrig, die dann doch bei der Chefin oder bei dem Chef landen. Und ja, gerade in meinem ersten Amtsjahr waren das dann doch einige. Und ja, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen auch.
Hattest du schon schlaflose Nächte wegen deiner Verantwortung, deiner Rolle?
Ja, also komplett schlaflos jetzt vielleicht nicht, aber dass es mal ein bisschen, dass man mal zwischendurch aufgewacht ist und sich gedacht hat, oh, naja, mal sehen, wie das jetzt wird. Ja, das war schon ein, zwei Mal, ja.
Genau, vielleicht kann ich dann doch schon dazu jetzt überleiten. Plötzlich, das war letztes Jahr, gab es ja dann so eine Kampagne, wo wir alle erfahren haben, draußen, die Titanic ist pleite, relativ kurzfristig auch. Jetzt nicht so, irgendwann sind wir pleite, sondern wir sind eigentlich in 2 Monaten pleite oder so. Und wir müssten jetzt irgendwas, es muss jetzt was passieren. Wie hat sich das so hinter den Kulissen abgezeichnet? Hast du das auch so kurzfristig erfahren oder wusstest du schon, dass es so schlecht bestellt war, finanziell?
Also ich wusste schon, es war schon im Winter davor, lief es auch schon nicht so richtig gut. Also direkt nachdem ich übernommen hatte, war es auch schon nicht so rosig. Aber gut, bei so einem Magazin wie Titanic wundert es einen natürlich auch nicht, dass mal die Zahlen nicht gut sind, ne? Da hat man dann zwar, ist es nicht wirklich beruhigend, aber kann man sagen, okay, passiert vielleicht dann mal, aber das war dann im Sommer, dass unser Geschäftsführer dann hierher gekommen ist und wir hatten damals auch so noch so einen Marder hier in der Zwischendecke und da hatte ich mich auch schon mal irgendwie ja, beschwert drüber, weil der hat auch immer hier seine Exkremente hinterlassen und es war immer alles ein bisschen unangenehm und ich dachte, ach, jetzt kommt der Geschäftsführer, der will bestimmt mal mit der Vermieterin reden über den Marder.
Ja.
Aber ja, das war dann tatsächlich gar nicht Anlass des Besuches, sondern es ging um unsere Zahlen, die waren nämlich sehr, sehr schlecht. Und er hat dann tatsächlich gesagt, ja, also wenn das jetzt so weitergeht, dann gibt's uns im Winter nicht mehr. Dann übernimmt hier der Marder die heiligen Hallen und wir müssen halt raus. Und ja, also das war natürlich ein extrem großer Schock. Und ja, dann blieb uns ja eigentlich, also wir wussten dann auch ziemlich schnell, es gibt auch eigentlich keine Alternative zu dieser Kampagne. Also das war ja das erste Mal in der Heftgeschichte, dass wir sowas gemacht haben. Aber es blieb uns ja gar nichts anderes übrig und dann haben wir uns da dran gesetzt und haben diese Kampagne so schnell wie möglich geplant und dann, ja,
genau, haben wir also das durchgezogen. So eine Abo-Kampagne mit Leuten, die irgendwie, denen man habhaft werden konnte und dann wurde das so in die Welt getragen und es ging darum, Abos abzuschließen.
Genau, also wir haben zum Abonnieren aufgerufen, es gab auch ein paar Spenden, dann hatten wir solche Retter-T-Shirts, die man kaufen konnte und ja, dann gab es natürlich eine Pressemeldung dazu und ja, es wurde Kontakt aufgenommen zu JournalistInnen, die wir kennen und es gab noch eine ganze Menge prominente Testimonials, Jan Böhmermann, Maren Kollmann, Stefanie Sargnagel. Alle möglichen Leute haben mitgemacht, du ja auch. Und ja, das hat zum Glück dann ganz gut funktioniert.
Genau, also deshalb kann man ja auch so nett darüber sprechen, weil wir ja jetzt vom Ergebnis ausgehen. Und ihr wart ja dann genauso kurzfristig, wie ihr vor dem Ruin standet, noch kurzfristiger auch mit dieser Kampagne quasi schon wieder erstmal safe. Ne? Natürlich muss man sagen, erstmal ist ja alles ein Prozess und das Geld wird immer weiter gebraucht. Aber ihr seid jetzt, wie stehen wir jetzt da hier?
Also wir waren natürlich auf jeden Fall extrem erleichtert, dass das dann doch relativ schnell geklappt hat. Wir hatten ja diese Zielmarke von 5.000 AbonnentInnen und sind ja dann am Ende sogar bei 8.000 gelandet in, weiß ich nicht, knapp einem Monat. Also das war unglaublich eigentlich. Und ja, haben dadurch jetzt ein gewisses Polster. Aber es geht natürlich jetzt auch so ein bisschen um die Frage, wie kann man das dauerhaft schaffen, diese Redaktion auch in dieser Stärke zu erhalten, dass nicht irgendwelche Stellen wieder gestrichen werden müssen oder so. Das wollen wir natürlich nicht. Und ja, also es sind auch bei uns wirklich größtenteils Print-Abos. Das Digitalgeschäft macht eben einfach auch nur einen kleinen Teil davon aus. Und Print ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Markt. Und da bleibt natürlich die Frage, wie funktioniert das auf Dauer, ne? Muss man ganz klar sagen.
Genau, und ich würde sagen, ihr finanziert euch größtenteils schon auch über die Abos und nicht
Fall,
so
ja.
sehr über den Straßenverkauf. Es gibt ja schon kaum noch Zeitschriftenläden.
Das ist richtig, ja. Also das sind bei uns schon wirklich die Abos größtenteils, ja. Das stimmt.
Aber was alle, die jetzt hier zuhören, natürlich brennend interessiert, was wurde mit dem Marder?
Ja, also es war ja auch schon so, dass in unserer Redaktion vor der Kampagne die Beleuchtung nicht mehr so allzu gut funktioniert hat. Also wir saßen hier teilweise wirklich im Dunkeln, kein Witz. Und als dann aber irgendwann wieder Geld da war, haben wir ja eine der ersten Aktionen, die wir durchgeführt haben, ist, dass wir hier Elektriker bestellt haben, die dann neue Lampen installiert haben. Und im Zuge dieser Umbaumaßnahmen haben wir dann aber irgendwie nie wieder was von dem Marder gehört. Also ich glaube, es ist ihm dann, glaube ich, ungemütlich geworden hier.
Ah, okay. Ich dachte, du sagst, dann kam der Handwerker mit dem toten Marder und hat den übergeben. Also.
Oh je.
Das hat er bestimmt, den hat er bestimmt entsorgt, um euch da nicht zu, um euch ein bisschen zu schonen.
Also es gab ja tatsächlich schon mal einen Marder hier in der Redaktion, als mein Vorgänger noch im Amt war. Und der hat ja auch dann so andere Tiere hier so reingeschleppt. Und tatsächlich ist es da einmal passiert, dass es Maden von der Decke geregnet hat.
Ja, so stellen wir uns die Titanic vor. Ne? Also ein bisschen die biblischen Plagen erfüllen sich dann hier jetzt mal.
Ja, ich hoffe, dass es bei mir jetzt erstmal keinen Madenregen geben wird.
Madenregen ist auch schon wieder ein bisschen geil, aber auch gruselig.
So ist es hier.
Ja, jetzt sind wir schon recht weit gediehen. Ich würde das vielleicht nochmal, weil es auch so positiv ist. Warst du dann auch ein bisschen stolz, dass du dieses Magazin so schnell gerettet hast? Also, oder war klar, natürlich ist man nicht selbst verantwortlich, aber du warst ja, wenn es jetzt schief gegangen wäre, hätte man dann gesagt, so ja, ne, jetzt seit Julia Matthäus dabei ist, ne, gibt es das Heft nicht mehr.
Das war tatsächlich auch eine meiner Ängste, weil ja auch schon als ich angefangen habe, kamen ja schon solche Kommentare wie, ja, das war's dann jetzt wohl mit Titanic und ja, Frauen sind nicht lustig und das kann man ja dann jetzt vergessen und so, ne? Also da ging schon einiges in die Richtung. Und als es dann hieß, ja, okay, es könnte jetzt wirklich diese Pleite passieren, das war natürlich schon nicht so das tollste Gefühl, ne? Das hat einem schon ganz schön dann Druck gemacht. Und als das dann aber abgewendet war, was wir ja dann auch alle als Redaktion zum Glück gemeinsam geschafft haben, das war schon natürlich eine riesige Erleichterung, ja. Auf jeden Fall.
Ja, also finde ich, konnte man sich wirklich sehr gut auch von der Ferne mitfreuen. Ja. Also, dass das noch so ein bisschen funktioniert, da so eine Solidarität in so einer linken Bubble, also wie auch immer.
Auf jeden Fall, ja.
Und ja, jetzt hast du ja auch gesagt, ne, dass es ja auch Ressentiments dann gab, so die Frau, die uns jetzt hier in die finanziellen Schwierigkeiten bringt. Wie war denn da so dieses Feedback, das... Ne, jeder hat ja jetzt so das Internet vor Augen und man will gar nicht so genau hingucken, aber war es denn so schlimm und so sexistisch oder ist es gar nicht so gewesen, dass diese Meldung, dass jetzt eben du das machst, dass das irgendwie auf den Plan rief?
Also du meinst jetzt wirklich die Meldung, dass ich Chefin werde, ne?
Ja, genau, dass eine Frau jetzt offensichtlich ist. Und ob dann eben die Leute dann sagen ja dann nicht so, ah, Julia Matthäus finde ich so unlustig, sondern so, also dieser komische Backlash, den man da so befürchten würde. Gab es den oder war der vielleicht gar nicht so schlimm? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so verfolgt.
Also man konnte schon feststellen, wenn man sich so die Kommentare angeguckt hat in den sozialen Medien, dass es für einige Menschen doch wirklich noch ein riesengroßes Thema ist, dass eine Frau ein Satiremagazin leitet. Da war schon viel in die Richtung, also vieles zielte auch darauf ab, so nach dem Motto, ja, die macht das ja eh nur irgendwie ein paar Wochen, dann ist die wieder weg vom Fenster. Also auf dieser Idee baut ja auch mein Editorial auf.
Genau.
Ne? Das kam relativ häufig. Ja, gut, natürlich so Sachen über mein Aussehen, mein Kleidungsstil, ne, wie es dann bei Frauen ja immer ist, kam natürlich auch. Und eben auch dieses Frauen sind nicht lustig kam auch viel. Also ja, es waren schon ein paar Sachen in die Richtung. Also natürlich auch nicht nur, es gab ja auch positive Kommentare oder auch, naja gut, waren auch Leute drunter, die sowieso Titanic nicht gut finden. Gibt es natürlich auch, aber dieses Sexistische, ja, war schon auch viel mit dabei, ja.
Und wir haben es ja schon gesagt, dass man hier so ein bisschen so geschützt ist, aber hat dich das irgendwie angefasst oder war es so vorhersehbar, dass es jetzt keine große Wirkung hatte?
Ja, also ich meine, das Gute war ja, dass so viele Presseberichte gleichzeitig gab. Also die Berichte selber waren ja alle positiv. Und es hat mich auch gefreut, dass da so ein großes Interesse an Titanic war. Also das, was nicht so toll war, war halt dann teilweise einfach in den Kommentaren. Aber da habe ich ehrlich gesagt dann wirklich am Anfang gar nicht die Zeit gehabt, das alles zu lesen. Und ich glaube, das war, glaube ich, auch ganz gut dann, ne?
Ja. Jetzt aber, Julia, ne, wenn man jetzt da von diesen ganzen Kommentar-Ottos ausgeht, da haben wir auch so eine Vorstellung davon und natürlich weiß man ja auch, man kann und will sie nicht ernst nehmen. Aber wie war es denn so intern? Ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, dass die Frankfurter Schule, die Titanic sehr von Männern geprägt ist. Also auch wenn man in die Karikatura geht, das ist so ein Museum hier in Frankfurt, was sich auch viel mit der Titanic beschäftigt. Und da gibt es immer Ausstellungen, sind da immer so die Typen dann davon. Und es gibt hier ja noch so eine ehrwürdige Prominenz, will ich mal sagen, von so alten Titanic-Recken. Wie war es denn so intern? Wurdest du da mit offenen Armen begrüßt oder musstest du das auch da erst so verdienen? Also wie emanzipiert ist denn da so diese Titanic-Blase?
Also als es dann hieß, dass ich Chefin werde, hat keiner was dagegen gesagt. Also eigentlich wurde es positiv aufgenommen. Mhm. Also zumindest ist, also ja, es gab bestimmt Leute, die es nicht gut fanden, aber ist zumindest nicht zu mir durchgedrungen. Ja, das kann ich eigentlich sagen. Ich meine, gut, abgesehen davon gibt es natürlich schon Situationen, wo man manchmal so merkt, ja, okay, ja, wahrscheinlich war es bei meinen männlichen Vorgängern ein bisschen anders, ne? Also das gibt's schon, aber da gibt es ja auch Studien zu, dass weibliche Führungskräfte generell ja mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, die Männer eben nicht haben. Das ist ja auch bekannt. Und ja, aber ja. Nichts, was jetzt so drüber hinausgehen würde.
Ja, nee, ich möchte es auch gerne haben. Ich möchte hier nichts skandalisieren, wenn es einfach seinen Weg da so geht und sich entwickeln kann. Und ich habe das ja auch gesehen, so seit dem Ende der 10er Jahre sind ja auch eben Frauen vermehrt dann eben tatsächlich in der Titanic sichtbar geworden. Ich habe es ja schon gesagt, Paula Irmschler, aber auch Laura Brinkmann.
Ja.
Das ist richtig, genau. Und also jetzt ist es ja wirklich, das hat sich ja wirklich sehr viel getan im Vergleich zu vor 20 Jahren oder so. Und noch unter Martin Sonneborn war sicherlich das ein anderer Schnack, wie ihr in Hamburg sagen würdet, und auch eine andere Zusammensetzung. Kommst du denn selber überhaupt noch zum Schreiben von so den geilen Texten oder bist du die ganze Zeit nur das Schiff am Steuern?
Ja, also ich schreibe ja meine Editorials und ich schreibe auch an Gemeinschaftstexten mit. Aber ja, mit Solo-Texten ist es tatsächlich weniger geworden. Das ist auch ein bisschen, finde ich auch sehr schade, muss ich sagen. Also gut, es war jetzt auch ein sehr ereignisreiches erstes Amtsjahr. Deshalb hoffe ich, dass es das jetzt nochmal wieder ein bisschen besser wird in der nächsten Zeit. Aber ja, das ist leider nicht so einfach, zeitlich noch unterzukriegen.
Ja, glaube ich. Also es gibt ja auch viele Chefredakteure, die dann gar nicht mehr auftauchen. Also ich finde es schön, dass du dieses Editorial hast mit diesem Running Gag, dass es quasi immer so geschrieben ist, als wäre es jetzt dein letztes. Das habe ich natürlich, wie wahrscheinlich alle, am Anfang gar nicht kapiert. Dachte so, wieso hört die denn dauernd auf? Aber jetzt, wo ich es weiß, ne, ist natürlich toll.
Es kommen auch immer noch Fragen von Leuten, ob ich denn jetzt wirklich aufhöre oder ja, ach, deine Kollegin, Moritz wurde auch neulich wieder gefragt, deine Nachfolgerin, hört die denn jetzt schon wieder auf? Was ist denn da los? Also es kommt immer wieder, dass Leute das...
Ja, also Verwirrung ist ja auch wirklich schön. Also
ja.
Gerade ich mag auch nicht so diese Eindeutigkeit in vieler Satire. Also No Front, also sowas wie Extra 3, so diese öffentlich-rechtliche Satire, wo so klar ist, so Horst Seehofer ist ein Idiot und hier ist nochmal der 2000. Kachel dazu, um das zu beweisen. So, ja, okay, das weiß ich doch schon. Das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr.
Das wird dann irgendwann so kabarettistisch, ne?
Ja, und auch ja. So zwanghaft. Dann denke ich immer so, bald bin ich auf Seiten von Horst Seehofer, weil ich nicht mehr ertrage, dass das immer so ausgeht. Also.
Das kann ich gut verstehen. Also und auch diese moralische Richtung, die mag ich auch persönlich gar nicht, ne? Insofern, ja, das...
Man sagt ja immer so, wenn viel los ist in der Welt, ist auch gute Zeit für Satire, weil es muss das alles verarbeitet werden. Ihr hattet letztens jetzt Putin auf dem Cover und konnte ich mir, ich habe es sonst irgendwie immer so auf dem Schreibtisch da liegen und das habe ich dann immer umgedreht oder weggelegt, weil also ich konnte dann, es hat mich so runtergezogen. Also ich konnte nicht mehr lachen, jetzt so irgendwie sagen, ach wie nett, der kriegt mal eins reingewirkt. Wie ist das? Ist das, dass es jetzt so eine brisante Zeit ist? Ist das ein Vorteil tatsächlich oder ist es auch schwierig, weil man über da jetzt den Nahostkonflikt, also da, also fände ich es jetzt langsam auch schon schwierig, da noch eine lustige Haltung zu finden.
Also ich würde sagen, was so, ich würde nicht diesen Spruch, ja, das sind ja hervorragende Zeiten für Satire, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Auf der anderen Seite finde ich aber auch nicht, dass Krieg und Satire sich zum Beispiel jetzt ausschließen, weil gerade in so harten Zeiten ist es ja auch, finde ich, total wichtig, dass es Satire gibt, weil man ja auch einen Ausgleich zum Ernst dadurch schaffen kann, ein bisschen Entlastung durch das Lachen. Wenngleich es natürlich auch dadurch schwieriger wird, die Witze selber zu machen, weil man sich ja mehr Gedanken darüber machen muss. Ne? Man kann das nicht so aus dem Ärmel schütteln, sondern je schwerer das Thema ist, desto mehr muss man ja selektieren. Wie genau ist jetzt die Richtung des Witzes, worauf ziele ich ab? Also es macht natürlich die Aufgabe anspruchsvoller, aber auch wichtiger, würde ich sagen.
Ja, ich bin jetzt eigentlich auch schon durch hier. Wie sieht es denn so aus, deine eigene Marke, ne? Also Julia Matthäus? Also es gibt ja, also Tim Wolf, das weiß ich ja, ist da irgendwie noch zu Böhmermann auch gegangen. Und Moritz Hürtgen, dein Vorgänger, irgendwie schreibt zumindest immer so Gedichtbände auch. Also, ne, und Leo Fischer, eine Legende, bei Ökolinks irgendwie auch aktiv. Was sind denn so deine Sachen, die außerhalb jetzt so von Titanic sich so für dich so ein bisschen abzeichnen? Oder bist du so im Tunnel jetzt und kannst gar nicht an deiner eigenen Marke schon feilen?
Also ja, gut, ich möchte natürlich dann irgendwann, so wie die meisten meiner Vorgänger auch, einfach als freie Autorin erstmal tätig sein. Und ich hatte jetzt neulich auch mal eine Solo-Lesung. Das hat mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht. Also das sind so Dinge, die kann man ja zu einem gewissen Maß auch noch so nebenbei machen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ja, leider ist nicht immer so viel Zeit, aber wenn das mal klappt, freue ich mich da immer sehr.
Ach, Solo-Lesung habe ich leider verpasst. War das in Frankfurt?
Es war tatsächlich in Südtirol. War sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht.
Wie ist es so, was willst du noch mit Titanic so erreichen? Also ich würde vielleicht nochmal vorweg schicken, also die Titanic ist ja so formal recht stabil. Wir haben ja jetzt auch so über Rubriken gesprochen, die sind ja teilweise wirklich, die gibt es schon seit 10, 20, 30 Jahren. Briefe an die Leser gibt es vermutlich schon seit immer. Und es ist jetzt so ein Heft, was jetzt nicht davon lebt, dass es irgendwie immer wieder neu erfunden wird. Also natürlich sind die Gags dann immer neu, aber irgendwie die Form, in die das reingegossen wird, ist immer so dieselbe. Hast du da irgendwie so Vorstellung, das aufzubrechen oder willst du einfach die Form so weiter füllen? Was ist so, was können wir noch erwarten?
Ja, also die Briefe an die Leser, die finde ich, müssen schon irgendwie auf jeden Fall bleiben. Also eine Titanic ohne die kann man sich schwer vorstellen, finde ich. Ja, also was ich immer noch gerne mehr schaffen möchte, ist noch ein paar mehr Frauen zum Heft holen. Auch mal für so Rubriken, in denen sie noch nicht so häufig schreiben, zum Beispiel für die Humorkritik oder auch für den Bereich Lyrik, dass das auch noch ein bisschen weiblicher wird. Aber ja, tatsächlich finde ich, dass auch die Rettungskampagne auch gezeigt hat, dass von den Rubriken vielleicht auch mal ein bisschen was auf den Prüfstand gehört. Also online haben wir ja schon jetzt auch ein paar Sachen verändert. Ja, im Heft gab es auch schon ein paar Änderungen. Also die Kolumne von Thorsten Geitsch, die 111 Orte, die ist ja zum Beispiel noch relativ neu. Aber ich denke, dass es schon sinnvoll ist, sich über die Rubriken auch noch mal ein bisschen Gedanken zu machen.
Vom Fachmann für den Kenner. Ich bin ja jetzt Abonnent, aber das heißt doch immer noch so. Und wenn ja gerade auch das mit dem Gendern so ein großes Thema ist, warum heißt das eigentlich immer noch vom Fachmann für den Kenner?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, von der Fachfrau für die Kennerin oder wie? Ja, eigentlich müsste man dann aber auch schon gleich mit Sternchen machen. Da wäre dann wieder die Frage, wie genau.
Ja, also mich brauchst du nicht angucken. Ich will nur sagen, dass das sehr auffällig ist. Heißt es Briefe an die Leser oder Briefe an die LeserInnen mittlerweile?
Das heißt auch noch Briefe an die Leser, aber in der Rubrik selber gendern wir schon. Also ja.
Ja, Briefe an die LeserInnen. Mal sehen, ob wir das noch erleben werden unter deiner Ägide. Dann will ich uns jetzt ja auch schon mal so ein bisschen rausleiten. Also Julia, vielen Dank für diesen Einblick, für deine Offenheit. Und dann kann ich dir nur weiterhin viel Erfolg und ein gutes Händchen wünschen bei diesem tollen Job, den du da machst.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Hinterzimmer. Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Julius Holtmann.
Hinterzimmer.